Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Dieselgate. Es gibt nun doch eine Einigung in der Klage der Verbraucherverbände gegen VW, dazu gleich mehr. Und das ist auch eines der wenigen Themen des Wirtschaftstages heute, die nichts mit der Ausbreitung des Coronavirus zu tun haben. Vorrangig und zuallererst geht es bei diesem Thema um Menschen, um deren Gesundheit und um die besten Wege vor der Infektion zu schützen. Dahinter tritt selbstverständlich die Ökonomie zurück. Deren Anfälligkeit für das Virus ist aber verpannt. Micha Erhardt berichtet.
Nach der internationalen Mobilfunkmesse in Barcelona fällt nun auch der Genfer Autosalon aus. Das haben die Veranstalter heute bekannt gegeben. Das Coronavirus vereitelt also zunehmend Großveranstaltungen wie Messen. Das wiederum wirkt sich etwa bei einem Rückversicherer wie der Münchner Rück, neudeutsch Munich Re, aus. Die Ausfallversicherungen für solche Großveranstaltungen wegen erzwungener Absagen aufgrund von Masseninfektionen summieren sich bei dem DAX-Konzern auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Das Coronavirus wird sich also in die Bilanzen vieler Unternehmen schreiben und es lähmt zunehmend die Wirtschaft. Dabei ist die Autobranche wieder einmal in besonderem Maße betroffen. Der Grund? China ist zugleich wichtigster Exportmarkt für die deutschen Autobauer und auch ein wichtiger Lieferant von Autoteilen für die hiesige Produktion.
Das wird sicherlich spürbare Einflüsse haben. Wir haben in China jetzt erste Reaktionen natürlich auf den Absatz, aber auch auf die Frage von Produktion. Das wird in Deutschland und in den Lieferketten ankommen.
Befürchtet Hildegard Müller, die Chefin des Deutschen Automobilindustrieverbandes VDA. Lieferketten heißt das Stichwort, bei dem in diesen Tagen vielerorts Alarmglocken schrillen. Denn stockt die Produktion etwa in Teilen Chinas, kommen Vorprodukte in anderen Ländern nicht mehr an, die für die dortige Produktion notwendig sind. Viele Unternehmen sehen deswegen Probleme auf sich zukommen. Der Chemiekonzern Bayer etwa gesteht eine gewisse Abhängigkeit von Vorprodukten aus China ein. Auch die Deutsche Post, DHL, als weltumspannender Logistikkonzern, hat ihre Gewinnprognose für dieses Jahr unter Vorbehalt gestellt. Der Flughafenbetreiber Fraport und die Lufthansa wollen mit Sparmaßnahmen wie einem allgemeinen Stopp von Neueinstellungen gegensteuern. Richtig auswirken aber werden sich die wirtschaftlichen Folgen des Virus vielerorts erst verzögert, meint Hendrik Leber. Er ist Chef und Fondsmanager der Vermögensverwaltung Akatis.
Wir haben ja diese langen Lieferzeiten, das heißt, dass wir die Hauptauswirkungen wahrscheinlich erst im zweiten Quartal sehen. Also was wir im Moment erleben natürlich, sind die Flugbuchungen, die ausbleiben, die Hotelbuchungen, die ausbleiben. Aber wenn hier in Deutschland Medikamente nicht gefertigt werden können, weil die Rohstoffe aus China nicht kommen, das wird wahrscheinlich erst im zweiten Quartal in der Volkswirtschaft aufschlagen.
Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer VDMA betrachtet das Coronavirus als einen zeitweiligen, aber in seinen Auswirkungen kaum kalkulierbaren Belastungsfaktor. Die Bundesbank rechnet damit, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland etwas geringer ausfallen wird in diesem Jahr als noch im Dezember erwartet. Und einige Volkswirte rechnen damit, dass die deutsche Wirtschaft zumindest im ersten Halbjahr in eine Rezession rutschen könnte. Hendrik Leber geht darüber hinaus davon aus, dass die weltweite Epidemie auch Folgen haben wird für den globalen Welthandel in der Zeit nach Corona.
Ich glaube, wir sehen eine Auswirkung, die größer ist als die Handelskriege. Denn wahrscheinlich werden wir drei große Produktionsbereiche haben, die die Europäer für sich im Kontinent produzieren, die Asiaten für sich und die Amerikaner. Und das, was wir als selbstverständlich hingenommen haben, dass nämlich jeder an jeden liefert weltweit und just in time, das ist wahrscheinlich vorbei mit diesem Virus.
Jedenfalls beraten und beobachten die zuständigen Bundesministerien fortwährend die aktuelle Lage, um das Virus unter Kontrolle zu kriegen. Dabei hat das Bundeswirtschaftsministerium natürlich vor allem die Folgen für Unternehmen im Blick.
An dieser Stelle haben wir beim Wirtschaftsministerium eine Hotline eingerichtet für Unternehmen, die sich darüber informieren können, welche Förderinstrumente, welche Möglichkeiten gibt es bereits. Wir haben uns die unterschiedlichen Branchen angeschaut. Und da sind natürlich einige Branchen deutlich betroffener als andere Branchen, je nachdem, welche Lieferketten es gibt, ob es chinesische Vorprodukte gibt und all die Dinge.
Sagt Katharina Grave, Sprecherin im Bundeswirtschaftsministerium. Zur Stunde tagt auch der gemeinsame Krisenstab des Bundesgesundheitsministeriums und des Innenministeriums in Berlin. Dabei geht es auch um die Frage, ob die für nächste Woche geplante Touristikmesse ITB in Berlin stattfindet oder aufgrund der Corona-Epidemie abgesagt werden soll. Am Abend will die Berliner Messe dann ihre Entscheidung mitteilen.
Micha Erhardt war das. Und was die Ausbreitung des Coronavirus konkret bedeutet für einen exportorientierten Weltkonzern wie BASF, das zeigte sich heute, als dessen Bilanz in Ludwigshafen vorgelegt wurde. Brigitte Scholtes berichtet.
Es war ein schwieriges Jahr für BASF. Handelskonflikte, Brexit, das alles belastete das Geschäft des weltgrößten Chemiekonzerns. Und jetzt noch das Coronavirus. Dessen Auswirkungen spürt das Unternehmen jetzt schon, wie eine geringere Nachfrage und Produktionsausfälle. Und das dürfte noch eine Weile so bleiben, warnt BASF-Chef Martin Brudermüller.
Wir sind noch länger nicht durch. Deswegen gehen wir davon aus, dass natürlich die damit verbundenen Maßnahmen, Isolation, Quarantäne, Anlagen schließen, Transport schwierig, dass sich das auch noch weit ins zweite Quartal hinein zeigen wird. Es wird außerdem jetzt von außerhalb von China natürlich in anderen Ländern auch sichtbar. Was bisher in den ganzen Prognosen noch unterschätzt wird, ist, wie die globale Wertschöpfungskette arbeitet. China ist tief integriert in die globalen Wertschöpfungsketten. Bisher ging das alles noch mit Vorräten, die man hat. Jetzt gehen die dann irgendwann zur Neige, dann muss man das wieder nachproduzieren, muss man das auffüllen, das geht auch nicht über Nacht.
Allein der Transport der Güter dauere mit dem Schiff etwa 6 Wochen, rechnet Brudermüller vor.
Wir werden in den verschiedensten Industrien dann sehen, dass Anlagen zurückgefahren werden muss. Und natürlich ist auch die Kundennachfrage nicht so hoch. Also insofern gehen wir davon aus, dass auch alles das, was wir im ersten Halbjahr verloren haben, wir nicht vollständig wieder auffangen können im zweiten.
Die Weltwirtschaft werde deshalb mit 2,0% deutlich langsamer wachsen als im vergangenen Jahr. Die weltweite Chemieproduktion werde nur um 1,2% zulegen. Das wäre das schwächste Wachstum seit der Finanzkrise. BASF aber möchte schneller wachsen als der Markt und seinen Umsatz steigern auf 60 bis 63 Milliarden Euro. 2019 hatte es mit gut 59 Milliarden Euro 1,5% weniger umgesetzt. Beim Ergebnis vor Sondereinflüssen hofft Brudermüller auf eine Steigerung, schließt aber auch für 2020 einen weiteren Rückgang nicht aus. 2019 lag das bei 4,5 Milliarden Euro und damit um 28% unter dem Vorjahr. Dabei waren die Ludwigshafener Ende des vergangenen Jahres schon auf gutem Weg. Der Umbau des Unternehmens schien Früchte zu tragen.
Wir waren natürlich auch sehr stark auf uns fixiert, weil die neue Unternehmensstrategie ja beinhaltet, dass wir etliche Maßnahmen angestoßen haben, die BASF so ein bisschen umzubauen, kundennäher zu werden und damit auch schneller und damit natürlich erfolgreicher und dass es schneller wachsen kann. Aber es kommt praktisch ja permanent irgendein externer Faktor noch mal auf unseren Tisch.
So lief vor allem die Agrochemie-Sparte gut. Dabei zahlten sich die von Bayer übernommenen Geschäfte aus. Im Gesamtjahr bremste aber der Rückgang in der Basischemie. Die Nachfrage aus vielen Kundenbranchen ging zurück. Dabei spürte BASF vor allem die Flaute in der Autoindustrie. In der zweiten Jahreshälfte soll nun Wintershall Dea an die Börse gebracht werden. Wintershall war bis Mai 2019 die Öl- und Gastochter von BASF. Die Ludwigshafener halten noch 2/3 der Anteile. Das könnte weiteres Geld in die Kasse spülen, das BASF auch für seine Investitionen gut gebrauchen kann. Denn trotz der aktuellen Schwierigkeiten sollen bis 2030 10 Milliarden Dollar in China investiert werden. Aber auch Europa bleibt im Fokus. Hier setzt BASF vor allem auf Batteriematerialien für Elektroautos.
Brigitte Scholtes, BASF, Bilanz mit Corona-Sorgen. Und solche Sorgen hat auch die Post. Sie hat heute ihre Gewinnerwartungen reduziert, wobei Corona eine Rolle spielt, mehr aber wohl ein teurer Ausflug in die Welt der Autobauer. Jörg Sauerwein dazu.
Eine weltweite Krise wie das Coronavirus geht an uns nicht spurlos vorbei, sagte Postchef Frank Appel. Deshalb müsse das Unternehmen seine Prognose fürs laufende Jahr jetzt unter Vorbehalt stellen. Allein im Februar habe das Virus den Konzern bis zu 70 Millionen Euro gekostet. Der Bonner Logistiker transportiert Waren auf der ganzen Welt. Angesichts einer sich abkühlenden Wirtschaft in China, aber auch anderen Ländern durch das Virus, macht sich das entsprechend auch für die Post bemerkbar. Eigentlich wollte die Post in diesem Jahr einen operativen Gewinn von mindestens 5 Milliarden Euro einfahren. Dass das noch klappt, erscheint umso unwahrscheinlicher, weil die Post auch noch das Aus für den Street-Scooter bekannt gegeben hat. Die Konzerntochter hatte die Elektrotransporter für die Auslieferung von Paketen bei der Post gebaut, aber auch Fahrzeuge an andere Unternehmen verkauft. Schon im Laufe des Jahres soll die Produktion jetzt eingestellt werden. Die Post habe immer gesagt, sie wolle kein Autohersteller sein, erklärte Postchef Appel. Für einen Verkauf von Street-Scooter hatte die Post lange erfolglos nach einem Partner gesucht. Für das Ende des Ausflugs in die Fahrzeugbranche erwartet die Post zusätzliche Kosten von bis zu 400 Millionen Euro.
Der Bericht von Jörg Sauerwein. Auf dem Arbeitsmarkt neigt sich die Ära der immer neuen Beschäftigungsrekorde dem Ende entgegen. Das belegt die Statistik der Nürnberger Bundesagentur. Und selbst in deren Februarzahlen, in den Februarzahlen der Behörde, gibt es so etwas wie einen Virusnachweis. In Form nämlich einer erhöhten Nachfrage für das Kurzarbeitergeld. Eleonore Birkenstock dazu.
Zeichen konjunktureller Schwäche, ja. Große Schwankungen? Nein. Der Arbeitsmarkt zeigt sich insgesamt relativ stabil, lautet die Botschaft der Bundesagentur für Arbeit. Vor allem der milde Winter hat die Zahl der Arbeitslosen im Februar sinken lassen, erklärt der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele.
Im Februar waren 2.396.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Gegenüber Januar ist die Arbeitslosigkeit um 30.000 gesunken. Für Februar ist das ein recht deutlicher Rückgang.
Nichtsdestotrotz macht sich die Konjunkturflaute auch in der Arbeitswelt bemerkbar. Die Beschäftigung steigt nicht mehr so stark wie im vergangenen Jahr und die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern sinkt, vor allem in konjunkturnahen Branchen wie dem Autobau, deren Zulieferern, der Metall- und Elektroindustrie. Diesen Branchen macht auch noch die Ausbreitung des Coronavirus zu schaffen. Bundesagenturchef Scheele geht davon aus, dass die Ausbreitung der Krankheit auch Folgen für den Arbeitsmarkt haben werden, wenn auch nicht so gravierende.
Da gehen wir davon aus, es werden befristete Verträge nicht verlängert. Es wird sich auf Kurzarbeit vorbereitet, aber es finden jetzt keine Entlassungen oder ähnliche statt. Wie immer das jetzt ausgeht, das ist ja keine strukturelle Krise. Das ist ja eine gesundheitliche Einschränkung, die irgendwann vorbeigeht. Also es gibt keine Entlassungswellen oder ähnliches.
Laut Bundesagentur für Arbeit zeigen sich die Folgen des Virus bisher nur durch erhöhte Nachfragen der Firmen nach Kurzarbeitergeld. Dieses werde auch gezahlt, sollten sich für Unternehmen wirtschaftliche Schwierigkeiten durch das Virus ergeben, versichert Behördenchef Scheele. Insgesamt rechnet die Bundesagentur mit einem Anstieg der Kurzarbeit.
Nach vorläufigen hochgerechneten Daten erhielten im Dezember 2019 insgesamt 90.000 Menschen konjunkturelles Kurzarbeitergeld. Im ersten Quartal des aktuellen Jahres dürfte die Zahl nach ersten groben Abschätzungen auf Basis der Anzeigen auf bis zu 124.000 steigen. Das sind aber wirklich Schätzungen auf Basis der Anzeigen.
Während die einen versuchen, die Konjunkturschwäche zu überstehen, suchen andere weiter händeringend nach Fachkräften, vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen. Abhilfe soll das Fachkräfteeinwanderungsgesetz schaffen, das Anfang März in Kraft tritt. Damit wird ermöglicht, Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten einzustellen, wenn sie beispielsweise einen Berufsabschluss haben, der mit einem Deutschen vergleichbar ist. Und sie müssen Deutschkenntnisse nachweisen. Daniel Terzenbach, Mitglied im Vorstand der Bundesagentur für Arbeit.
Die Bundesregierung wird ungefähr von 25.000 zusätzlichen Fachkräften im Jahr aus. Das halten wir für die ersten Jahre für extrem ambitioniert. Alleine schon, weil Menschen Deutsch lernen müssen.
Der Arbeitsmarkt brauche Zuwanderung, betont der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. Die Hälfte des Arbeitsplatzzuwachses in den vergangenen 5 Jahren gehe auf die zusätzliche Beschäftigung von etwa 1,6 Millionen Menschen aus dem Ausland zurück. Bundesagenturchef Scheele wird bei der Präsentation dieser Zahl außergewöhnlich politisch.
Daran sieht man, um es denn deutlich zu sagen, die Partei, die AfD, die findet, man kann mit Ausländerfeindlichkeit und mit Ressentiments irgendwas gewinnen, gefährdet den Wohlstand in diesem Land. Denn ohne Ausländerbeschäftigung hätten wir diese Arbeitsplätze nicht generieren können. Die werden einfach gar nicht besetzt oder gar nicht entstanden. Und darum ist, glaube ich, auch mal an der Zeit zu sagen, dass wenn da sozusagen sein Süppchen kocht, dann geht es zu Lasten der Gesamtbevölkerung und des Wohlstands dieses Landes.
Der Chef der Nürnberger Bundesagentur mit einem politischen Appell. Den nutzte er in der Februarstatistik seiner Behörde, in der, wie gehört, auch vom Coronavirus die Rede war. Und selbst beim folgenden Bericht über die Bundesbank, die heute angab, wie viel Geld sie dem Bund überweisen wird, selbst bei diesem eigentlich virusfernen Thema hätten wir über Corona sprechen können, denn der Bundesbankchef Jens Weidmann reihte sich ein in die Reihe der vielen Ökonomen, die vom Coronavirus einen merklichen Dämpfer für die Konjunktur erwarten. Aber lassen wir es bei diesem Hinweis und lassen Ursula Mayer nur berichten, wie es steht um Soll und Haben bei der Bundesbank. Ziemlich gut nämlich.
Rund 5,9 Milliarden Euro sind es, über die sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD freuen kann. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Jahr davor und viel mehr als Berlin aus Frankfurt erwartet hatte. Bei der Vorstellung des Bundesbank-Geschäftsberichts erklärt Bundesbankpräsident Jens Weidmann:
Den Gewinn haben wir heute in voller Höhe an den Bund überwiesen. Und er soll nach dem Haushaltsplan 2020 im Umfang von 2,5 Milliarden der Haushaltsfinanzierung dienen. Der verbleibende Betrag ist für die Schuldentilgung vorgesehen.
Warum die Überweisung dieses Mal so hoch ausfällt? Das führt Weidmann in erster Linie darauf zurück, dass die Bundesbank selbst weniger Geld zurückbehalten muss, um etwa für Änderungen bei der Geldpolitik gewappnet zu sein. Gleichzeitig profitiert die Bundesbank weiterhin davon, dass ihr die Geschäftsbanken Strafzinsen zahlen müssen, wenn sie dort überschüssiges Geld über Nacht verwahren. Allein das spülte im vergangenen Jahr wieder Milliarden in die Kasse.
Ursula Meyer war das über den Gewinn der Bundesbank. Und noch ein Corona-freies Thema. 4,5 Jahre, nachdem der Dieselskandal bekannt wurde, haben sich VW und Verbraucherschützer auf einen juristischen Vergleich geeinigt. Einen Vergleich auf der Grundlage des neuen Instruments der Musterfeststellungsklage. Frank Kapellan berichtet.
Jetzt also doch. Mehr als 250.000 geprellter Dieselkunden wird entschädigt. Durchschnittlich sollen die Käufer von manipulierten Fahrzeugen 15% des Kaufpreises erstattet bekommen. Je nach Alter und Modell ihres Autos sind das 1.350 bis 6.257 Euro.
Zu mehr war unser Partner leider nicht bereit.
Beklagt Klaus Müller, Chef des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, der die Musterfeststellungsklage gegen den Wolfsburger Konzern angestrengt hatte. Dass er mehr erhofft hatte, ist nicht zu überhören. Denn längst nicht alle im Klageregister erfassten VW-Fahrer erhalten ein Vergleichsangebot. Wer nach dem 31. Dezember 2015 einen Diesel kaufte oder zum Zeitpunkt des Kaufs seinen Wohnsitz nicht in Deutschland hatte, geht leer aus. Dennoch sehen die Verbraucherschützer genügend Gründe, den Vergleich anzunehmen.
Das Volkswagen-Angebot ist nicht großzügig, liegt aber im Rahmen der bisher in Individualvergleichen erzielten Summen.
330.000 VW-Kunden hatten auf eine Entschädigung über die Klage des Verbandes gehofft. Tatsächlich werden jetzt nur etwa 260.000 von VW getäuschte Geld bekommen. 30 Milliarden Euro hat der Dieselbetrug VW bereits gekostet. Vor allem Klagen und Strafzahlungen in den USA schlugen zu Buche. Mit dem heute gefundenen Vergleich könnte noch einmal eine knappe Milliarde obendrauf kommen. Unter dem Strich hätte es deutlich teurer werden können. Hiltrud Werner, Rechtsvorständin des Konzerns, spricht daher von einer fairen und praktikablen Lösung.
Die Einigung, die wir jetzt erzielt haben, ist eine gute Nachricht für unsere Kunden. 830 Millionen sind auch für einen Konzern wie Volkswagen eine schmerzhaft hohe Summe. Aber es ist die beste Lösung für Volkswagen und die deutsche Justiz und auch unsere Kunden.
Klar ist, dass VW nun für die Abwicklung der Entschädigung gerade stehen muss. Wichtig für die Kunden, wer das Angebot von einem Anwalt überprüfen lassen will, muss die Kosten dafür nicht selbst tragen. VW-Vorständin Werner verspricht die Aussicht auf baldige Zahlungen.
Wir arbeiten jetzt an einer Plattform. Dort können die Kunden sich informieren und werden ein auf ihr Fahrzeug zugeschnittenes Angebot erhalten. Ich denke, das wird circa Ende März der Fall sein.
Doch niemand ist gezwungen, das Angebot auch anzunehmen. Wer nicht zufrieden ist, hat die Möglichkeit, auf eigene Faust weiter zu prozessieren. Es geht gewissermaßen um den Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach. Verbraucherschützer Klaus Müller allerdings will den Kunden da keinerlei Empfehlung geben.
Sie haben die Wahlfreiheit und können jetzt entscheiden, ob Sie schnell und unkompliziert zu Ihrem Geld kommen möchten oder ob Sie individuell weiterklagen wollen.
Rechtsanwalt Arndt Kempkens rechnet damit, dass die Mehrheit der VW-Kunden am Ende zuschlagen wird. VW dürfte damit wohl mit einem blauen Auge davonkommen, meint er gegenüber dem Sender NTV.
Ich habe so aus meiner Praxis die Erfahrung gemacht, dass viele im Grunde genommen jetzt einen Schlussstrich ziehen wollen. Die Kläger, meine Mandanten, sind im Grunde genommen total zermürbt. Und ich glaube eher, dass der Großteil das annehmen wird.
Bis zum 20. April müssen die Betroffenen in jedem Fall entscheiden, ob sie das Vergleichsangebot von VW annehmen wollen.
Frank Kapellan war das mit dem Rückversicherer Munich Re, Münchner Rückfrüher, hat heute einen Konzernbilanz gezogen, bei dem man ja am ehesten annehmen könnte, dass Krisen und Katastrophen ihm die Bilanz verhageln oder zumindest Sorgen bereiten. Das ist im Fall von Infektionswellen nur begrenzt der Fall, denn Risiken daraus sind kaum versichert. Anders Waldbrände, anders Umweltschäden, aber auch die ließen die Munich Re ziemlich kalt. Rigobert Kaiser berichtet.
Konkrete Prognosen will zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemand geben. Rückchef Joachim Wenning sieht aber sein Unternehmen kaum in Mitleidenschaft gezogen.
Typischerweise muss man bei einem Ausbruch von Epidemien damit rechnen, dass das volkswirtschaftliche Wachstum dadurch in dem betroffenen Jahr zurückgeht, weltweit. Davon ist der Rückversicherer nicht direkt betroffen. Wir sind auch bei einem volkswirtschaftlichen Wachstum nicht in gleichem Maße sofort direkt betroffen.
Aber auch das ficht die Munich Re kaum an. Epidemien und Seuchen werden nicht versichert. Die Prämien für solche Policen wären viel zu teuer.
Also diese Nachfrage ist in pandemiefreien Zeiten gering. Wenn eine Epidemie ausbricht und eine Pandemie befürchtet wird, steigt diese Nachfrage natürlich. Aber sozusagen den sich abzeichnenden Schaden, den versichern wir ja dann auch nicht, sondern würden sozusagen die nächste Welle nehmen. Und an der Stelle trennt sich ein bisschen Angebot und Nachfrage.
Anders sieht es bei den Bränden in Australien aus, die vor Corona die Schlagzeilen füllten. Hier wird die Rück einspringen müssen. Unklar ist, in welcher Höhe.
Also die Schäden, insbesondere Bushfire in der Küstenregion in Australien, die sind der Größenordnung nach auch noch nicht annähernd genau abschätzbar. Da können wir auch keine Zahlen geben.
Schäden aus Naturkatastrophen zu versichern, ist das Kerngeschäft der Münchner. Im vergangenen Jahr gelang es ihnen, trotz teurer Schäden durch die Brände in Kalifornien oder zweier Taifune in Asien, die alleine 1,3 Milliarden Euro verursachten, den Konzerngewinn zu steigern. Wie die Münchner Versicherungsnachbarin, die Allianz, beteiligt sich die Rück an der Net Zero Asset Owner Alliance. Auf Initiative der Vereinten Nationen haben sich große Unternehmen aus der weltweiten Finanz- und Versicherungsbranche zusammengeschlossen, um ihr Kapital künftig nur noch in klimafreundliche Unternehmen zu investieren.
Genau dieses Engagement möchten wir im Verbund mit den anderen 15 bis 20 Unternehmen leisten, in der klaren Erwartungshaltung, dass wir dann auch sukzessive von jetzt bis 2050 klimaneutral werden.
Über 4 Billionen Dollar Anlagekapital bringen die internationalen Finanzriesen zusammen. Mit dieser Marktmacht wollen sie Unternehmen dazu bringen, CO2-neutral zu werden.
Die Münchner Rück, Munich Re, der Rückversicherer, der ausgerechnet nun keine Corona-Sorgen hat, anders als viele andere Unternehmen. Der Bericht von Rigobert Kaiser war das. Starten wir mit den Virussorgen in der Börsenwelt. Konrad Busen, die Devise an die Bevölkerung ist ja Vorsicht ja, Panik nein. Die Börse hält es mehr mit Panik ja, oder?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Der DAX hat heute noch mal 4,5% verloren. Im Moment, in den letzten Minuten des Handels hier, kämpft der DAX gerade damit, ob er die 11.800-Punkte-Marke hält oder ob er darunter den Tag beenden will. Auf Wochensicht beträgt das Minus für den DAX rund 13%.
Wenn wir auf die Unternehmen gucken, die besonders virusbelastet sind, welche sind das?
Also heute die größten DAX-Verlierer sind Linde, Deutsche Post, auch die Deutsche Bank, alle 6% niedriger. Die Post hat ja heute mitgeteilt, die Produktion des Elektrolieferwagens Street Scooter einzustellen. Außerdem stellt die Post ihre Gewinnprognose für dieses Jahr in Frage wegen des Coronavirus. Und übrigens auch die Münchner Rück gehört heute zu den größeren Verlierern mit einem Verlust von 5,5%. Schon allein, weil weltweit so viele Messen und andere Großveranstaltungen abgesagt werden, dürfte auch die Münchner Rückversicherung das Coronavirus zu spüren bekommen.
Wir haben darüber berichtet. Für VW gab es einen juristischen Schlussstrich bei der Musterfeststellungsklage, die Verbraucherschützer angestrengt hatten. Und was eben bekannt wurde, frische VW-Zahlen gab es auch. Gewinn kräftig gesteigert um 12,8% auf gut 19 Milliarden Euro. Ja, und gute Nachrichten gab es auch für die Aktionäre.
Ja, die Aktionäre bekommen eine höhere Gewinnausschüttung dieses Jahr. 6,56 Euro für jede Vorzugsaktie, 1,70 Euro mehr als letztes Jahr. Weitere wichtige Kennzahl, die deutlich über den Markterwartungen liegt, die Umsatzrendite bzw. die Gewinnmarge. Sie liegt bei 7,6% und damit über der Spanne, die Volkswagen selbst anpeilte. Die Volkswagen-Aktie ist heute im DAX eine der wenigen, die wenig verlieren. Das Minus ein bisschen weniger als 1%.
Gibt es denn überhaupt, wo Sie schon dabei sind, ein paar positive Nachrichten, Ausreißer an diesem trüben Börsentag?
Ja, es gibt ja auch Corona-Gewinner. Drägerwerk zum Beispiel, das Unternehmen liefert Atemschutzmasken und kommt in diesen Zeiten kaum hinterher. Die Stammaktie heute plus 8%, Vorzugsaktien plus 13%.
Wie sieht's aus bei den sicheren Häfen, die Anleger gerne wählen? Die Anleihen gehören dazu, der Goldpreis gehört dazu. Das müsste ja auch profitieren von diesen Corona-belasteten Zeiten.
Ja, die Fahrt der Anleger in die sicheren Häfen geht auf jeden Fall weiter. Bei den festverzinslichen Staatsanleihen kann ich heute wieder über ein Rekordtief berichten. Und zwar bei den US-Staatsanleihen, den 10-jährigen Treasuries. Da ist die Rendite erstmals auf 1,16% gerutscht, so tief wie nie zuvor. Unsere deutsche Umlaufrendite, die hat die Bundesbank heute mit minus 0,59% berechnet. Der Eurokurs kaum verändert gegenüber gestern bei im Moment $1,0984. Und Gold, die Feinunze bei $1,584. Das ist $68 billiger als gestern um diese Tageszeit.
Konrad Busen war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute, dann mit Jörg Biesler am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.